Wo Menschen gemeinsam geistlich essen, entsteht oft große Freude, Gemeinschaft und neuer Schwung, und doch zeigt die Geschichte der Christenheit, wie schnell gerade in solchen Zeiten unmerklich etwas Fremdes in die Mitte rückt. Gottes Wort zeichnet eine Linie vom einfachen, gemeinsamen Essen Christi bis hin zu einer durch und durch gelebten Christenheit. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Gewicht, wie wir heute Christus in Reinheit genießen und dabei für die Offenbarung über Christus und seine Gemeinde offen bleiben können. Christus als himmlisches Brot und die verborgene Gefahr des Sauerteigs. Wenn die Schrift vom Essen spricht, öffnet sich ein stiller, aber gewaltiger Horizont. Von den ersten Seiten an, in 1. Mose, bis hin zum letzten Mal des Herrn ist Essen mehr als Versorgung, es ist Teilhabe. Israel sammelt das Manna in der Wüste, und Mose sagt, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir darin ein Bild auf Christus, der sich selbst als Brot des Himmels hingibt. Wer dieses Brot isst, nimmt nicht bloß eine Lehre auf, sondern eine Person, Christus kommt hinein, nährt, formt und verwandelt. So werden aus heidnischen Hunden Kinder, aus zerspaltenen Menschen werden wirkliche Menschen vor Gott, Menschen, deren Inneres von Christus bewohnt ist. Der Weg zur Herrlichkeit führt deshalb zuerst durch die tägliche, stille Speisung mit Christus selbst, nicht durch äußere Erfolge oder religiöse Aktivität. Essen ist der Weg, an Christus teilzuhaben, und durch das Essen werden heidnische Hunde zu Kindern Gottes, ja sogar zu wirklichen Menschen. Indem wir essen, nähren wir uns aus der unbegrenzten und unerschöpflich reichen Versorgung Christi. Matthäus 15 endet mit dem Bericht über das gemeinsame Essen. Wir müssen jedoch davor auf der Hut sein, Sauerteig zu essen, besonders den religiösen Sauerteig, der in religiösen Menschen verborgen ist, wie bei den Pharisäern und den Sadduzäern. Gerade hier setzt jedoch die Gefahr an, von der Herr so ernst spricht. Er nährt die Mengen, bricht das Brot, sättigt Tausende, und kurz darauf heißt es, und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sauerteig ist unscheinbar, klein und leicht zu übersehen, aber er arbeitet durchdringend und verändert den ganzen Teig. Die Lehre der Pharisäer, ehrbare, aber selbstbezogene Frömmigkeit, und die Haltung der Sadduzäer, nüchterner, stolzer Unglaube gegenüber dem Übernatürlichen, sind genau von dieser Artikel. Sie mischen sich in das Brot hinein, das Christus sein will, und geben ihm einen fremden Geschmack. Worte, Lieder, Formen können noch fromm klingen, doch der innere Kern, der gekreuzigte und auferstandene Christus, tritt in den Hintergrund. Dann wird das, was eigentlich Leben geben soll, zu einem religiösen System, das das Gewissen beruhigt, aber das Herz nicht mehr in lebendige Gemeinschaft mit Christus führt. In der heutigen Christenheit erscheint der Sauerteig oft in feinerer Gestalt. Traditionen, Feiertage, besondere Titel, beeindruckende Programme oder auch spektakuläre Gaben vermitteln den Eindruck, hier sei besonders viel von Gott. Doch wenn genauer hingesehen wird, kann sich herausstellen, dass Menschen, Gruppen oder Erfahrungen das Zentrum bilden, nicht Christus selbst. Ein anderer Sauerteig wirkt subtiler, die Vermischung des Evangeliums mit der Logik des Leistungsdenkens. Christus wird dann nicht mehr als der genossene Retter verkündigt, sondern als Helfer eines religiösen Selbstoptimierungsprojekts. All dies korrumpiert nach und nach das eine, was Gott geben will, den Sohn als himmlisches Brot, schlicht und rein. Wie das ungesäuerte Brot Israels während des Passafestes steht Christus als unser himmlischer Leib jenseits jeder fremden Beimischung. Wo er in dieser Einfachheit geglaubt, betrachtet und innerlich genossen wird, verliert der Sauerteig seine Macht. Die Wachsamkeit, zu der Herr ruft, ist deshalb nicht misstrauische Engherzigkeit, sondern eine klare Ausrichtung, alles, was an uns herantritt, wird daran geprüft, ob es uns tiefer in die Erfahrung des Kreuzes und der Auferstehung führt oder uns davon wegzieht. Wahre Lehre, echte Zeichen, geistliche Ordnungen, sie sind nie Selbstzweck, sondern Wegweiser zu Christus als Brot. Dort, wo das innere Genießen des Herrn im Vordergrund steht, verblassen die Anziehungskräfte des religiösen Sauerteigs. Und gerade das ermutigt, wer Christus Tag um Tag als Nahrung empfängt, darf erwarten, dass er selbst uns vor verborgener Verfälschung bewahrt. So entsteht ein stiller Mut, die Herrlichkeit nicht im Glanz religiöser Formen zu suchen, sondern in der schlichten, aber tiefen Erfahrung, er selbst ist mein Brot, heute, hier, genug für meinen Weg. Das sahen die Söhne Israel, und sie sagten einer zum anderen, was ist das? denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Das Herz wird frei, wenn Christus nicht nur Thema, sondern Speise ist. Wer sich von ihm nähren lässt, lernt den Geschmack des Echten kennen und durchschaut den Sauerteig, auch wenn er fromm verpackt ist. So wird der Weg zur Herrlichkeit zu einem Weg des inneren Genießens, Christus, das reine Brot des Himmels, wird Tag um Tag unsere Kraft, unsere Freude und unsere stille Sicherheit. Das Zeichen des Jona, Kreuz und Auferstehung als Kern unseres Glaubens. Die Forderung nach einem Zeichen begleitet die Geschichte Israels wie ein Echo des unruhigen Herzens. Auch zur Zeit Jesu treten die religiösen Führer mit dieser Bitte an ihn heran. Sie verlangen ein überragendes, himmlisches Zeichen, das ihre Vorstellungen bestätigt und ihre Stellung sichert. Doch der Herr antwortet auf überraschende Weise, er verweigert ihnen jedes weitere Spektakel und verweist allein auf das Zeichen des Jona. Der Prophet Jona geht auf Gottes Befehl hin nach Ninive, widerspenstig und innerlich zerrissen. Als er flieht, wirft Gott ihn in die Tiefe, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. 3 Tage und 3 Nächte bleibt er in diesem dunklen Schoß des Todes, bevor ihn Gott heraufführt. Jona wird so zu einem lebendigen Bild für den einen, der wirklich hinabsteigen wird, Christus, der sich freiwillig dem Kreuz ausliefert, im Herzen der Erde begraben wird und am 3. Tag in neue Herrlichkeit hervorgeht. Vers 4 lautet, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging davon. Jona war ein Vorbild auf Christus, den von Gott zu seinem Volk gesandten Propheten, der sich von Israel zu den Nationen wenden, 3 Tage im Herzen der Erde begraben sein und dann auferstehen würde und so für dieses Geschlecht zu einem Zeichen zur Errettung werden sollte. Vor einer bösen und ehebrecherischen Generation, die Zeichen sucht, aber kein Ohr für Gott hat, setzt der Herr dieses eine Zeichen, Kreuz und Auferstehung. Spektakuläre Wunder können beeindrucken, aber sie reinigen das Herz nicht. Nur im Kreuz wird das Gericht Gottes über die Sünde vollzogen und die Macht des Bösen entwaffnet, nur in der Auferstehung wird ein neues Leben eröffnet, das nicht mehr aus uns selbst stammt. Wenn Jona bekennt, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott, klingt darin etwas von jener Auferstehungswirklichkeit an, die in Christus selbst zur vollen Wirklichkeit wird. Wer das Zeichen des Jona annimmt, beugt sich unter das Urteil Gottes und findet gerade dort das Tor zur Rettung. Ninive reagierte mit Umkehr und Fasten, und Gott ließ sich erbitten. So wird deutlich, dass das Zeichen des Jona immer auf Buße, Glauben und Erneuerung zielt, nicht auf religiöse Sensation. In der Geschichte der Kirche wiederholt sich der Drang nach dem Außergewöhnlichen. Manches sucht das Besondere im Spektakel, im Sichtbaren, im Plötzlichen und kann dabei doch das Zentrum verfehlen. Wo Kreuz und Auferstehung Christi an den Rand rücken, wo sie nur noch Stichworte der Tradition sind, wirkt bereits der Sauerteig. Zeichen und Erfahrungen werden dann zu einer eigenen Welt, die sich um sich selbst dreht. Das Zeichen des Jona ist schlicht, aber unerbittlich, es stellt den Gekreuzigten und Auferstandenen in die Mitte und fragt, ob unsere Herzen wirklich bei ihm zur Ruhe kommen. Dort, wo seine Wunde ernst genommen und seine Auferstehung als gegenwärtige Kraft geglaubt wird, beginnen Menschen anders zu leben, nicht glänzender, sondern wahrer, versöhnter, von innen her erneuert. Darum bleibt das Zeichen des Jona bis heute die ausreichende Antwort Gottes auf jede Form religiöser Verdorbenheit. Es entlarvt die Suche nach religiöser Unterhaltung und ruft in die schlichte Bewegung der Umkehr hinein. Zugleich ist es eine große Ermutigung, niemand muss sich mit einem oberflächlichen Glauben zufrieden geben, der an der Oberfläche der Dinge hängen bleibt. Im Kreuz ist das Alte endgültig gerichtet, in der Auferstehung steht eine neue Wirklichkeit offen. Wer sich von diesem Zeichen treffen lässt, entdeckt, dass Gottes Kraft gerade dort am hellsten aufleuchtet, wo menschliche Möglichkeiten enden. Der Weg zur Herrlichkeit führt daher nicht an Golgatha vorbei, sondern hindurch, und gerade deshalb mündet er in ein Leben, das von der leisen, aber unzerstörbaren Kraft der Auferstehung geprägt ist. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Die Orientierung am Zeichen des Jona schenkt innere Klarheit. Nicht das Außergewöhnliche, sondern der Gekreuzigte und Auferstandene ist das Maß aller Dinge. Wenn Kreuz und Auferstehung zum Herzensmittelpunkt werden, verliert der Drang nach spektakulären Beweisen seine Macht, und aus der Tiefe von Schuld, Versagen und Dunkelheit wird ein neues, auferstehungsgeprägtes Leben hervorgebracht. Reine Offenbarung über Christus und die Gemeinde, gebaut auf dem Felsen. Nachdem der Herr seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer gewarnt hat, führt er sie weg von der religiösen Mitte des Landes. Nicht in der Nähe des Tempels, sondern weit im Norden, bei Caesarea Philippi, bricht das Licht durch. Dort, fern von den heiligen Mauern und den eingeübten Vorstellungen, fragt Jesus: Wer sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen sei, und wer sagt ihr, dass ich sei? In dieser Atmosphäre der Loslösung kann Petrus aussprechen, was der Vater ihm zeigt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Erst auf dieser Offenbarung hin öffnet der Herr den Blick für die Gemeinde. Diese Reihenfolge ist entscheidend: Klarheit über Christus geht Klarheit über die Gemeinde voraus. Solange Christus vor allem als Garant für unsere Konzepte, Traditionen oder Machtstrukturen verstanden wird, bleibt auch das Bild von der Gemeinde verzerrt. Der Zusammenhang besteht darin, dass wir niemals Klarheit über Christus und die Gemeinde haben werden, solange wir noch unter dem Einfluss des religiösen Sauerteigs stehen. Um Klarheit über Christus und die Gemeinde zu bekommen, musst du jeden Sauerteig entfernen. Du musst dich nicht nur vom religiösen Zentrum fernhalten, von der heiligen Stadt mit dem heiligen Tempel und der stickigen, üblen Atmosphäre, die von religiösen Vorstellungen erfüllt ist, sondern du musst auch von dem religiösen Sauerteig selbst gereinigt werden. Die Gemeinde ist kein religiöser Verband und keine fromme Kulisse, sondern das geistliche Haus, das aus Menschen gebaut wird, die von Christus selbst ergriffen sind. So heißt es: Dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Das Geheimnis, das Paulus sieht, verbindet Christus unauflöslich mit der Gemeinde, wie Haupt und Leib, wie Bräutigam und Braut. Ähnlich beschreibt Petrus die Gläubigen als Bausteine dieses Hauses, werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Lebendige Steine entstehen dort, wo Menschen sich vom lebendigen Sohn Gottes berühren lassen. Sie tragen nicht mehr die Form alter religiöser Muster, sondern die Gestalt dessen, der sie herausgerufen hat. Die Gemeinde wird so zum Ausdruck des Königreichs der Himmel, nicht als Institution, sondern als Leben, das von Christus durchdrungen ist. Religiöser Sauerteig legt sich wie ein Schleier über diese Sicht. Wenn die Gemeinde mit Gebäuden, Denominationen, liturgischen Stilen oder speziellen Lehrakzenten identifiziert wird, gerät das Zentrum leicht aus dem Blick. Dann wird die Frage nach der richtigen Form drängender als die Frage nach der lebendigen Verbindung mit Christus. Der Herr selbst zeigt einen anderen Weg: Er baut nicht auf Programme oder Systeme, sondern auf den Felsen der Offenbarung, auf die Erkenntnis dessen, wer er selbst ist. Wo dieser Felsen freigelegt wird, verlieren menschliche Sicherheiten an Gewicht, aber zugleich entsteht eine neue Festigkeit. Gegen eine Gemeinde, die auf diese Weise auf Christus gegründet ist, können die Pforten des Hades letztlich nicht bestehen, weil sie nicht von menschlicher Organisation, sondern von göttlichem Leben getragen wird. Die Reinigung vom Sauerteig ist darum kein Randthema, sondern unmittelbar mit der Frage verbunden, wie wir Christus und die Gemeinde sehen. Je mehr der innere Boden von religiösen Vorurteilen, enttäuschten Erwartungen und falschen Sicherheiten geklärt wird, desto freier kann der Vater seine Offenbarung über Christus schenken. Und mit dieser Offenbarung wächst zugleich ein neues Verständnis von Gemeinde: Sie erscheint nicht mehr als Bühne, auf der einige wenige handeln, sondern als Leib, in dem jeder Gläubige als lebendiger Stein seinen Platz findet. Diese Sicht ermutigt, weil sie die Perspektive von uns selbst weg auf den lebendigen Gott lenkt, der mitten in seinem Volk wohnt. So wird der Weg zur Herrlichkeit zu einem Weg in die Tiefe, tiefer hinein in Christus und damit zugleich tiefer hinein in das, was er mit seiner Gemeinde vorhat, ein Ausdruck seiner Gegenwart auf der Erde, gebaut auf dem Felsen, unerschütterlich inmitten aller Erschütterungen. Dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Wo Christus neu als der Sohn des lebendigen Gottes erkannt wird, wird auch die Gemeinde neu gesehen, nicht als Projekt in unserer Hand, sondern als Haus, das er selbst baut. Diese Sicht löst von religiösem Druck und öffnet den Raum für ein einfaches, aber kostbares Leben miteinander, als lebendige Steine, die von Christus her geformt und zusammengefügt werden, bis seine Herrlichkeit inmitten seines Volkes aufleuchtet. Herr Jesus Christus, du bist das reine, himmlische Brot, das der Vater uns gegeben hat. Reinige unser Denken und unser Herz von allem religiösen Sauerteig, der deinen Namen benutzt, aber deine Wirkung verdunkelt. Öffne unsere Augen neu für dich als den Gekreuzigten und Auferstandenen, das wahre Zeichen Gottes für unsere Generation. Nimm den inneren Nebel von Traditionen, falschen Sicherheiten und menschlichen Vorstellungen hinweg, damit wir dich klar sehen und deine Gemeinde so erkennen, wie du sie gedacht hast. Stärke alle, die zu dir gehören, inmitten einer gelebten Christenheit, damit sie auf dem Felsen deiner Offenbarung stehen und nicht wanken. Lass dein Leben in uns wachsen, unsere Gemeinschaft reinigen und dein Reich durch eine echte, auf dich gegründete Gemeinde sichtbar werden. Fülle uns mit Hoffnung und Freude darüber, dass die Pforten des Hades deine Gemeinde nicht überwältigen werden. Amen.